Das Stück heißt Wien, S-Bahn-Bahnhof, 6.5.1942. Was ist das für ein Datum?
Ja, das sollte wahrscheinlich damit anfangen, dass vom S-Bahn-Bahnhof Wien die Deportationen der jüdischen Bevölkerung Österreichs stattfand zwischen 39 und 45. Regelmäßige Transporte, glaube ich, soweit ich weiß, ab 41 und geringfügigere noch dann bis 45. Und der 6.5.42 ist sozusagen einer dieser Transporte, von denen in den Quellen überliefert ist, einiges an, wie es den Leuten dabei ergangen ist. Es sind 1000 Leute gewesen, die bei diesem Transport Richtung Osten transportiert worden sind. Und man weiß eben aus Aufzeichnungen von Leuten, die damit zu tun hatten, dass in Minsk, sozusagen Bestimmungsort, nicht mehr alle 1000 Lebende ankamen, sondern etliche schon tot waren. Einige offenkundig wahnsinnig oder in eben verrückten Zustand, beziehungsweise alle eben in einem sehr grauenhaften Zustand, was daraus rührte, dass die Leute zwar aus Wien in Personenwaggons abtransportiert wurden, aber die meisten dann, also die meisten dieser Transporte wurden dann später in Viehwaggons umgeladen, wo die Leute also ohne hygienische Möglichkeiten, ohne Nahrung, bei Hitze und bei Kälte aneinander gestapelt in diesen Waggons standen. Und dementsprechend sind sie dann auch dort angekommen, in dem Fall in Minsk. Und sie wurden dann einige Zeit später, also in einem Lager in der Nähe von Minsk, Mali Trosten, jetzt heißt es, ermordet. Und weil man eben von diesem Transport sozusagen einiges weiß, hat der sozusagen den Titel des Stücks abgegeben. Aber es geht natürlich eigentlich um die Gesamtheit.
Die Aufzeichnungen, die vorhanden sind, weißt du, wer die gemacht hat, beziehungsweise wie bist du auf diese Aufzeichnungen gestoßen? Hast du da viel recherchiert?
Ich habe einiges aus den Quellen eben gelesen, die Historiker eben darüber geschrieben haben und die alles gesammelt haben, was es da gab. Soweit ich weiß, sind es Leute, die also diesen Transport gesehen haben in einigen Orten auf der Strecke und die also auch zu tun hatten mit den Leuten, aber keine Bewachungsleute waren, sondern eher Leute aus der Bevölkerung dort, die das mitgekriegt haben.
Und wie schaut dieser Ort heute aus? Also was sieht man da? Ist da irgendetwas übrig geblieben von der Bausubstanz? Weil 1971 wurde der Bahnhof ja abgerissen. Ist da irgendetwas übrig geblieben an Ruinen, beziehungsweise wurde etwas hinzugefügt, um zu erinnern an das, was dort war?
Es gibt also am Rand des Geländes diesen sogenannten Platz der Opfer der Deportation, den gibt es ja wohl, wo also ein Gedenkstein existiert, der in sehr merkwürdiger Form eben auf die Leute hinweist. Das heißt nämlich, sie kehrten nie zurück, was eine sehr merkwürdige Beschreibung ist für ermordet werden oder so, was sehr typisch war für die Nachkriegszeit, wo man eben diese Dinge alle eher unter den Teppich gekehrt hat. Es gibt diesen kleinen Platz, der aber eher so ein Beselpark ähnliche Angelegenheit ist. Sonst gibt es also jetzt das riesige Areal des Bahnhofs, des ehemaligen Bahnhofs, der seit einigen Jahren eben umgestaltet wird, langsam in Ort von Wohnbezirk oder Geschäftsbezirk. Das Ganze hat also den Titel Eurogate und wird von einem Star-Architekten, dem Norman Foster, im Auftrag der Stadt Wien eben geplant und langsam umgestaltet, wobei das sehr langsam vor sich geht, also es werden ständig irgendwelche Gebäude abgerissen, also so die Kohlenhalle gibt es dort noch und einige so Gebäude, die für alle möglichen Dinge, was ein Bahnhof eben braucht, so zur Verfügung standen. Die Gleise sind schon weg oder fast alle sind schon weg und es wird eben in keiner Weise auf dieses Gelände in irgendeiner Weise Rücksicht genommen. Es wird einerseits das, was an historischer Substanz da ist, einfach abgerissen und sozusagen gelöscht. Und es wird andererseits natürlich auch auf die dort inzwischen entstandene Naturlandschaft in keiner Weise Rücksicht genommen. Das heißt, diese Brachlandschaft, die dort jetzt existiert, wird natürlich auch eingeebnet und der Lebensraum der Tiere und der Pflanzen, die dort leben, auch vernichtet. Also was für mich symptomatisch ist mit dem Umgang überhaupt, indem man in der Stadt mit Landschaft und mit Natur umgeht. Ne?
Aber vielleicht auch symptomatisch mit dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Österreich. Also würdest du sagen, dass das so ein exemplarischer Fall ist, wo halt dann die wirtschaftlichen Interessen siegen, weil das ja ein sehr, aus wirtschaftlicher und stadtplanerischer Sicht, ein sehr attraktives Gelände ist eigentlich, also nicht fern vom Zentrum und am Weg zum Flughafen, und es gibt eine Schnellbahn und bald wird es auch eine U-Bahn dort geben, weil das auch ausgebaut wird. Also siehst du da irgendwie so den Sieg des wirtschaftlichen Geistes über einen sozusagen vernünftigen Umgang mit der Vergangenheit?
Ich würde sagen, es ist ganz typisch für den österreichischen Umgang mit Vergangenheit oder gerade mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Das wird eben alles unter den Teppich gekehrt, was nur irgendwie möglich ist. Und es kommt natürlich dazu, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo eben dieser hemmungslose Neoliberalismus dem noch in die Hände arbeitet, dass eben alles wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet wird, und also so ein Grundstück oder so ein Areal, das plötzlich sozusagen keine Bestimmung mehr hat oder keinen Nutzen mehr hat, dass dort keine Sekunde drüber nachgedacht wird, was man eigentlich damit machen könnte oder was man mit historischen Dingen machen könnte, inwieweit man da nämlich letztlich ja für die Bevölkerung was tun könnte, einen Erinnerungsraum zu schaffen oder neue Konzepte für sowas zu entwickeln. Das wird in keiner Sekunde gemacht, das wird einfach geschleift. Ne? Und das Problem ist, dass dann Künstler oder Leute, die sich darüber Gedanken machen, viel zu spät auch von solchen Dingen überhaupt erfahren und sie überhaupt nicht in keiner Weise einbezogen werden, ob ihnen da irgendwas einfallen würde oder was man da machen könnte. Ne?
Und hast du bist zwar kein Stadtplaner, aber hast du irgendwelche vielleicht konzeptuellen Lösungsansätze, oder gibt es vielleicht existierende Lösungen für solche ähnliche Situationen, die du passend oder angebracht findest?
Ich kann das natürlich nur von der Kunstposition her sehen. Ich bin also auch kein Stadtplaner und auch kein Architekt oder ähnliches. Für mich wäre es darum gegangen, dass man das Areal einmal in dem Zustand, in dem es eben war, erhält und dann Leute sucht, die wirklich Ideen für sowas haben, was in die Richtung gehen könnte, dass man Gebäude, die noch erhalten sind, sehr wohl erhalten könnte und auch dort einiges an Dokumentation machen könnte. Aber ich glaube, also was mich interessieren würde, ist was über ein Museum natürlich weit hinausgeht. Also dass man den Landschaftsraum und auch die Natur einbezieht, also dass man diesen Ort, wie er war und wie er jetzt ist, erlebbar auch macht. Also dass das nicht was ist, wo dann irgendein Denkmal wo steht, was niemanden interessiert und nur Geld kostet, sondern was ist, was lebendig ist, wo Leute auch, was weiß ich, spazieren gehen können dort, wo lebendige Natur da ist und wo auf der anderen Seite eben Fragmente von Vergangenheit da sind, mit denen man sich dann beschäftigen kann, wenn man will. Aber wichtig ist, dass es eben nicht gelöscht wird. Das ist der Punkt, weil die Bevölkerung weiß ohnehin wenig davon. Also viele Leute wissen überhaupt nichts von diesen Dingen, interessieren sich auch natürlich nicht dafür, was natürlich auch eine lange Tradition in Wien hat. Es wusste zwar während dem Krieg jeder, was da vor sich geht, aber nachher wusste natürlich niemand mehr was davon, und es will auch niemand mehr was davon wissen. Aber es ist natürlich auch schwer möglich, also auch gerade jetzt für jüngere Generationen, irgendwas darüber zu wissen, wenn nichts mehr existiert oder wenn man örtlich einfach alles wegräumt. Ne? Dann kann man sich ja nichts mehr erinnern, ne? Selbst wenn man will.
Also man müsste irgendwie so ansetzen, dass man den Raum mit neuen Funktionen besetzt oder belegt, den Raum vielleicht erlebbar macht für die Gesellschaft heute und gleichzeitig aber nicht die Spuren der Vergangenheit oder die Erinnerung einfach wegretuschiert wie mit Photoshop.
Ja, so, das wäre eigentlich wichtig, ne? Also es gibt zum Beispiel vergleichbare Dinge in Rom, das natürlich eine riesige Tradition hat im Umgang mit Vergangenheit. Die haben natürlich historische Städten aus allen Jahrtausenden praktisch. Die haben also am Stadtrand einige Teile der Landschaft sozusagen unter Schutz gestellt, sowohl die Natur selbst, die dort existiert, als auch die ganzen historischen Orte, die sich drin befinden, aus verschiedensten Zeiten, jetzt von den Etruskern, von den Römern, vom Mittelalter bis eben auch zu den nationalsozialistischen Dingen, wo es dort ja einiges gab. Und diese Sachen sind aufgearbeitet, sind erhalten, daneben ist Naturlandschaft und die Leute können das erleben, ne? Und es existiert weiterhin und bleibt. Aber bei uns gibt es da sehr wenig Tradition für diese Dinge. Das ist genauso in der Archäologie. Es ist fast nicht möglich, in Österreich zum Beispiel archäologische Ausgrabungen zu machen, die dann Bestand haben. Da wird sofort, also bevor ein Supermarkt drüber gebaut wird, machen die Archäologen kurz irgendeine Notgrabung. Und dann verschwindet das Ganze unter den kommerziellen Interessen. Das war es dann. Das ist aber bei uns besonders ausgeprägt, diese Haltung.
Das war eh auf den Aspern-Gründen auch, haben sie auch vor ein paar Jahren irgendwie römische Ausgrabungen gefunden aus dem 2. Jahrhundert.
Das ist ziemlich interessant, ja. Also in dem Fall wäre es zum Beispiel sogar möglich, also diese Dinge auch noch einzubeziehen, nicht? Oder es wäre möglich gewesen. Nicht? Bei uns muss man da immer in der Vergangenheit dann reden, nicht? Weil die Sachen dann meistens schon erledigt sind. Nicht? Aber das wäre eben zum Beispiel spannend und das ist also eben in Städten wie Rom so interessant auch für die Leute zu erleben, die Tiefe der Geschichte. Ne? Also diese ungeheuren Räume, die da sind, die zurückgehen, was weiß ich wohin, ja? Und wo man dann sich damit auseinandersetzen kann, was dort schon war und was für verschiedenste Dinge da schon passiert sind. Ne? Es gab ja auch vor kurzem eine Diskussion um ein Holocaust-Denkmal dort, die jetzt, offenbar ist die Diskussion jetzt wieder verschwunden, also ich weiß jedenfalls nichts Näheres davon, sie wollten dann doch irgendwas da unten machen. Ich hoffe nur, dass es irgendwas Sinnvolles wird, ne? Dass man nicht wieder um 5 Millionen irgendwas dorthin steigt, was einfach ohne Interesse fehlen wird.
Zu deinem Hörstück jetzt, das besteht ja so aus Fragmenten, die teilweise überlagert sind in sehr unterschiedlichen Rhythmen. Also man hat einerseits dieses kontemplative Geräusch eines Zuges und dann andererseits die wirklich herzzerreißenden, verzweifelnden Schreie von Menschen. Wie bist du da vorgegangen? Hast du da Bilder im Kopf gehabt, die du sozusagen produzieren wolltest durch die akustischen Stücke?
Das Ganze ist eigentlich die Partitur ist eigentlich entstanden aus der Fotoarbeit, die es dazu gibt, die es im Internet zu sehen gibt, wo ich sozusagen 7 verschiedene Bilder produziert habe, wo es dann auch 7 Texte dazu gibt. Zu jedem dieser Bilder gibt es, glaube ich, 4 Fotos dazu, in einem Fall, glaube ich, sind es 6. Und aus diesen einzelnen Bildern, die sozusagen einen bestimmten Inhalt transportieren, ist dann die gesamte Partitur produziert worden. Das Material dafür ist eigentlich alles, oder fast alles, es gibt ein paar Ausnahmen, ist alles sekundäres Material. Das heißt, das ist in den meisten Fällen Material aus Filmen, die mit dem Thema eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, die auf eine assoziative Art und Weise und auf eine eben nur in meinem Kopf letzten Endes nachvollziehbare Weise, was damit zu tun haben. Es war für mich eigentlich nicht anders möglich, als mit Sekundärmaterial zu arbeiten, mit irgendwas Primären zu arbeiten, wäre für mich nicht möglich gewesen. Ich habe zuerst gedacht, also wirklich Originalgeräusche zu verwenden oder auch am Ort dort alles Mögliche aufzunehmen und so weiter und bin dann eigentlich komplett davon abgekommen, weil für mich also nur dieses indirekte Reden darüber oder Erzählen darüber eigentlich einen Sinn gegeben hat. Das heißt, die Züge zum Beispiel, die vorkommen, es war zuerst die Überlegung, ob überhaupt Züge vorkommen sollten, weil Normalerweise würde ich wahrscheinlich so vorgehen, dass ich, wenn ich ein Stück mache, wo Züge vorkommen sollten, natürlich keine vorkommen. Ich habe dann allerdings bei dem Thema dann es doch für wichtig gehalten, dass welche vorkommen, wegen der Intensität, die das auch vermittelt. Das sind natürlich ganz andere Züge, die allerdings auch aus wiederum aus Materialzusammenhängen stammen, die schon ziemlich in die Nähe führen. Also da geht's auch um Gewalt oder um politische Dinge. Also es ist durchaus in der Nähe, nur es ist nicht direkt das, worum es eigentlich geht. Ich habe einfach Material gesucht, mit dem ich diese Geschichte erzählen kann. Letztlich hat diese Geschichte für mich dieses 6. Mai 42, was natürlich völlig unmöglich ist zu erzählen, und was die Unmöglichkeit, sowas zu erzählen, ist natürlich auch das Interessante daran, und auch die Möglichkeit daran zu scheitern ist natürlich das Interessante. Aber ich glaube, dass etliche mir da wieder sagen werden, dass man das nicht Darstellbare nicht darstellen sollte. Allerdings ist das nicht meine Meinung, weil ich glaube, dass an all diesen Dingen Menschen beteiligt waren, sowohl als auf der Opferseite als auch auf der Täterseite, und ich finde, man kann sich dem nur annähern, wenn man sich damit auseinandersetzt, das heißt, indem man wiederum darüber erzählt und darüber berichtet. Also wenn man nicht darüber reden würde, wäre es eine Art von Erhöhung ins ja, das Monströse, das Übermenschliche im Negativen eben, und das halte ich nicht für sehr sinnvoll. Ja.
Wie spielen die Fotografien damit hinein? Also siehst du das als zwei getrennte Arbeiten zum gleichen Thema, oder ergänzt sich das mit dem akustischen Material?
Und die Fotografien sind sozusagen eine Dokumentation dessen, was im vorigen Sommer, also im Sommer 2004, dort vorhanden war. Ganz bewusst, also einige Zeit auch früher gemacht, als das Stück dann entstanden ist und als es auch gesendet wird, um also dieses historische auch zu betonen. Also in dem Zeitpunkt, wo das dann im Internet zu sehen ist, ist es eben auch schon wieder historisch und existiert so nicht mehr. Also ich war jetzt vor einiger Zeit dort und es hat sich schon wieder um einiges verändert. Es ist eine Dokumentation dessen, was dort vorhanden ist, und war für mich sozusagen die einzige Möglichkeit, das mit Bildern darzustellen, was dort eben ist. Und ist ein Teil dieser gesamten Arbeit, die eben aus den Texten dazu besteht, aus den Bildern und aus dem Stück letztlich. Aber sie funktionieren eigentlich nur gemeinsam. Das heißt, das Stück allein zu hören wäre zu wenig, weil dann einiges fehlen würde und man auch nicht weiß, woraus dann das Stück eigentlich entstanden ist und mit welcher Strukturierung es eigentlich entstanden ist und so weiter. Das Titelbild, das dann auch im Netz sein wird, besteht also sozusagen aus zwei Bildern. Das eine ist ein Koffer vor einer Halle am Ausbankbahnhof, der dort real von mir aufgefunden wurde und dort einige Zeit war. Und einem Koffer sozusagen von einem der Ermordeten, den man dann später, also nach dem Krieg in der Nähe der Hinrichtungsstätten dort wirklich aufgefunden hat und der sozusagen aus dem sowjetischen Archiv stammt, also die Aufnahme davon. Und ich wusste also von diesem Bild, das man eben damals gemacht hat nach dem Krieg, und das wahrscheinlich von einem der Deportierten aus Wien stammt, also dieser Koffer stammte von einem der Deportierten aus Wien, wahrscheinlich ist anzunehmen. Und als ich dann plötzlich also diesen Koffer dann unten liegen fand, also vor dieser Halle am Ausbankbahnhof, war das natürlich für mich wiederum überhaupt kein Zufall. Nur da ist man natürlich im Bereich der Kunst und der Assoziationen und der Nicht-Zufälle und der Verbindungen, die entstehen, indem man sich lange mit solchen Dingen beschäftigt, dann entstehen auch solche Verbindungen. Ne? Das ist der Vorteil der Kunst, dass eben solche Verbindungen aufnehmen kann. Ne? Und aus dem ist dann eben die Idee gekommen, das als Titelbild zu nehmen, sozusagen. Das eine, was sozusagen wirklich historisch am anderen Ende, nämlich in der Nähe von Minsk, aufgefunden wurde und dem, was sozusagen 60 Jahre später dann oder so in Wien von mir dann anlässlich der Arbeit aufgefunden wurde. Ne?
Glaubst du, dass die Kunst ein geeignetes Medium ist, um sich mit Geschichte zu beschäftigen? Also, dass du zum Beispiel Atmosphäre oder Eindrücke schaffen kannst, die vielleicht in gewisser Weise eine andere Effizienz haben als Arbeiten, die mit wissenschaftlichen Methoden vor sich gehen?
Ich glaube, dass die Kunst überhaupt sehr viel mehr Möglichkeiten hat als die Wissenschaft natürlich. Ich meine, die Wissenschaft ist sehr notwendig und bildet für mich zum Beispiel so eine Art von Fundament. Ne? Also, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung da ist und die in großer Exaktheit und so weiter vorhanden ist, ist das Fundament, auf dem ich mich bewege. Aber die Kunst geht dann doch in andere Räume und macht andere Dinge. Beschäftigt sich vor allem auch mit der ganzen emotionalen Tiefe dieser Dinge, die mich vor allem eben daran interessiert. Natürlich ist das Netz ist wunderbar geeignet und man kann eben auf mehreren Ebenen arbeiten, was für mich besonders wichtig ist, eben akustische, visuelle und Textebenen zu verbinden, was so einfach, leicht und auch letzten Endes billiger eigentlich nur im Netz möglich ist. In der Form, das kann man mit anderen Dokumentationsformen eigentlich nicht erreichen und konnte man früher auch nicht erreichen. Es ist nur dann eben so, dass viele Leute es eben gar nicht nützen und dann erst wieder nur das Stück hören oder so und etwas, was dann wieder Probleme gibt, weil viele gar nicht daran denken, dass eben das Netz zur Verfügung steht mit diesen ganzen Möglichkeiten.
Und dass jetzt 2005 in Österreich das Gedankenjahr, Gedenkjahr, Jubiläumsjahr, wie auch immer man das nennt, dass das jetzt begangen wird in Österreich, war das ein Anlass oder ist das eine Zufälligkeit, dass du in diesem Jahr dieses Stück produziert hast?
Es war so, dass ich voriges Jahr eben im Frühjahr und so, also Frühjahr 2004, anlässlich eines anderen Stücks auf den Aspern-Gründen unterwegs war und für ein anderes Stück da etwas gemacht habe. Und mir dann plötzlich die Idee dazu kam, mich mit dem Ort wirklich zu beschäftigen, weil ich eben plötzlich diese Tiefe des Orts gespürt und auch erkannt habe. Und das ist vielleicht auch das Interessante und das wäre sehr zu empfehlen, sich jetzt noch hinzubegeben, weil man kann diese Tiefe und so des Orts noch spüren und noch nachvollziehen. Später eben nicht mehr, weil es dann wahrscheinlich weg ist. Und habe eben damals dann langsam begonnen, sowas wie Spuren zu suchen und zu fotografieren und irgendwann kam dann die Idee, daraus ein Stück zu machen und dass dieses merkwürdige Jahr auf uns zukommt, wusste ich damals nicht. Also ich beschäftige mich mit solchen Daten nicht. Also es ist für mich kein Thema, also da anlässlich irgendwelcher Jahreszahlen mir an irgendwas zu erinnern. Entweder erinnere ich mich immer oder eben nicht. Es war nur dann eben plötzlich sehr passend und ich habe dann den Eindruck gehabt, so jetzt muss ich es auf jeden Fall machen und jetzt muss ich es mit großer Anstrengung machen, weil ich schon wusste, was dabei auf uns zukommt, nämlich dass die Hälfte der Geschichte wiederum ausgeblendet wird und geleugnet wird und es steht ja praktisch jeden Tag irgendein Artikel jetzt auch in der Zeitung drin, wo Leute das einbringen, dass also wiederum die Hälfte der Geschichte getilgt wird. Nicht? Also was natürlich unter der Regierung besonders augenscheinlich ist und da zu erwarten war natürlich. Nicht?